Solche Dinge kann ich mit so einem portablen Handheld-Recorder machen.
Delamar, musify your life.
Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir sind die bezaubernde Maria Kimberly Hühn.
Mahlzeit.
Und der ebenso laute Matthias Müller ist auch da.
Hallo Internet, was geht?
Ich frage noch nicht, wie geht's euch, denn wir haben einen Gast heute da. Zum zweiten Mal begrüße ich Sebastian Thies Hinrichsen.
Moin Moin aus Hamburg.
Servus. Wie geht's? Alles gut bei euch?
Gut, ja, blendend.
Sebastian hat mich total fasziniert und ich habe jetzt auch schon Field Recordings gemacht, also seit der letzten Sendung. Ich bin schon sehr weit gekommen.
Oh, ja. Freut mich.
Gut, ja. Damit verrätst du ja schon praktisch, worum es heute geht in dieser Sendung. Und zwar geht es um das Thema Field Recording. Wir hatten vor, ich weiß nicht, wann es genau war, ich glaube Sendung 272 müsste das gewesen sein, schon ein paar Wochen her, haben wir über Field Recording gesprochen. Sebastian, damals warst du auch schon da und hast ein bisschen erklärt. Wer die Sendung noch nicht gehört hat, jetzt sofort anhalten, dort runterladen und sich die Sendung anhören. Heute gibt es, wie damals versprochen, lange ist es her, aber wie damals versprochen, Praxisbeispiele. Wir werden über Equipment sprechen und mal gucken, was sich noch ergibt. Noch ein paar Fragen aus dem Chat bearbeiten. So, Field Recording. Vielleicht noch vorneweg, du bist zu finden auf fieldrecording.de, Sebastian, richtig?
Richtig, genau. Das ist mein Online-Magazin zum Thema.
Genau, also wer sich mit dem Thema Field Recording näher beschäftigen möchte, auch dort vorbeischauen. Und wir waren dabei zu besprechen, dass das Equipment, das ich benötige, um meine Aufnahmen in der freien Natur zu machen, das natürlich davon abhängt, was für Budgets ich habe und was ich eigentlich aufnehmen möchte. Nochmal angefangen, ich erinnere mich, du hast erzählt, du hast ein ganz kleines Gerät gehabt, ein Zoom H1, das du verwendet hast und ich habe mich immer gefragt, warum kaufe ich mir nicht von irgendeinem Hersteller so einen kleinen Aufsatz für mein iPhone, setze es drauf, kann ich auch Recordings mitmachen. Warum so ein Zoom H1?
Das ist die Kombination einfach. Ne? Ich habe ein kleines portables Gerät, das aufnehmen kann. Das enthält ein Mikrofon, hat einen Anschluss für ein externes Mikrofon oder sogar ein Instrument. Ich kann Kopfhörer anschließen und das Ganze auf SD-Karte aufnehmen. Das ist natürlich super praktisch. Also das ist so ein kleiner Handheld-Recorder, bietet einfach sehr viel Gerät, sehr viel Funktion auf kleinstem Raum. Und deswegen ist der H1 oder der H2 von Zoom wirklich absolut beliebt. Aber es gibt genauso Klassiker von Olympus, den LS100, der, was ich gehört habe, sehr gute Preamps hat und auch sehr gute Aufnahmen machen kann. Der H4 beispielsweise, den Matthias auch hat, der hat die XLR-Anschlüsse auch. Der bietet den Vorteil, ich kann noch ein professionelles Studiomikrofon oder ein Mikrofon anschließen, mit dem ich Stereoaufnahmen machen kann. Mhm. Ja, ne, und okay. Bietet auch Phantomspeisung. Also solche Dinge kann ich mit so einem portablen Handheld-Recorder machen. Ich kann natürlich auch noch kleiner anfangen und beispielsweise mein Smartphone nehmen. Also das iPhone hat für ein Telefon, wenn man es mal so runterbricht, ein relativ gutes Mikrofon, also relativ breites Frequenzband. Natürlich nicht vergleichbar mit so einem Studiomikrofon, aber ich kann damit schon mal ein paar Effekte aufnehmen und das in meiner Musik verarbeiten. Das
wollte ich auch gerade fragen. Es gibt ja Zusatztools fürs iPhone. Also ich war letztens in Session Music, da gab es schon so 2-3 verschiedene Sachen, Aufsätze, die man einfach aufs Telefon, aufs iPhone aufstecken kann. Taugt das was? Hast du da schon Erfahrungen damit? Oder?
Ja, also ich habe jetzt bisher nur natürlich das interne Mikrofon vom iPhone mal getestet. Das ist natürlich Mono und bietet mir jetzt im Speziellen, weil ich mache primär Stereoaufnahmen, nicht wirklich viel. Aber was ich empfehlen kann, ist das Rode IXY. Das ist ein kleines Aufsteckmikrofon. Das sieht quasi aus nur wie der Kopf von einem Rode NT4 Stereo-Mikrofon. Also nur diese beiden kleinen Mikrofonkappen, die im 90-Grad-Winkel zueinander zeigen und XY-Stereophonie bieten. Also das ist natürlich ideal, um sowohl Mono-Effekte als auch Stereo-Atmosphären aufzunehmen. Ich habe das Ding auch getestet, schreibt auch gerade einen Testbericht drüber noch und ich war begeistert. Leider ist das IXY derzeit nur fürs iPhone 4 und iPhone 4S erhältlich, aber funktioniert erstklassig und kann bis zu 96 kHz 24-Bit aufzeichnen als Wave-File, Stereo. Das ist schon, also mit einem iPhone in Kombination wirklich erstklassig und die Qualität, also die Klangbeispiele, die ich aufgenommen habe, sind echt wirklich, also Sahne, da, also den Zoom H1 bräuchte ich da in dem Fall gar nicht mehr.
Also das ist ganz interessant, also Klangqualität ist tatsächlich ein wichtiges Kriterium und wir haben ja hier in der Redaktion seit der letzten Musikmesse so ein Zoom H6, das ist so, ja, egal, einer von diesen Recordern, an denen ganz viele Knöpfe und sowas dran sind und ich hatte einen Podcast außer Haus aufzunehmen, also nicht für diese Show, für eine andere Show, die ich mache und den habe ich dann außer Haus aufgenommen und dann habe ich das Teil mitgenommen und hatte im Jahr zuvor mit einem Tascam-Gerät, also ein etwas größeres Tascam-Gerät aufgezeichnet. Und also der Unterschied der Mikrofon ist ja der Wahnsinn, ne? Je nachdem, was du holst. Und das ist so eines der Kriterien, finde ich, was ganz wichtig ist. Aber wenn ich mir das H1 zum Beispiel angucke im Vergleich, das wir jetzt vor kurzem auch getestet haben auf der Lama, das sieht mir eher so ein bisschen, erinnert mich das an ein Diktiergerät. Ist das ein vollwertiges Field Recorder oder ist es einfach ein Diktiergerät?
Also der Zoom H1 ist schon ein vollwertiger Field Recorder im Rahmen seiner Möglichkeiten und im Rahmen des Preises. Das Ding kostet 99 Euro. Ich kann nicht erwarten, dass ich die Klangqualität bei einem 99-Euro-Gerät habe, was Mikrofon und Recorder vereint, wie beispielsweise ein fettes Sennheiser Richtrohrmikrofon oder ein Rode NT4 Stereo-Mikrofon. Das Ding kostet alleine schon 400 Euro, das Rode NT4. Und dann brauche ich noch einen Recorder. Also das ist eine ganz andere Preisklasse. Aber für den Einstieg ist das ideal, weil es kostet relativ wenig. Ich kann damit super viel machen. Ich kann das prima mit Zubehör kombinieren. Es gibt mittlerweile sehr viel Zubehör, also von so einer elastischen Halterung auch mit Haltegriff, weil das Problem ist sehr häufig bei portablen Handheld-Recordern, dass die Griffgeräusche, und da gibt es auf alle Fälle Möglichkeiten, diese Bediengeräusche, dieses Handling-Noise quasi wegzubekommen. Es gibt Felvin-Schutzüberzieher, so diese Dead Cats oder Softies, Felvin-Schutz einfach.
Die braucht man unbedingt.
Also definitiv.
Wenn du rausgehst, brauchst du unbedingt dieses Zusatz. Ohne hast du nur Rauschen eigentlich drauf.
Richtig. Das ist vielleicht auch noch so ein Tipp, vielleicht später noch fürs Zubehör. Was braucht man denn alles noch zusätzlich dazu?
Es gibt ja jetzt diverse Unternehmen, die das anbieten. Wir hatten jetzt, glaube ich, Tascam genannt. Du hattest mal Sound Devices in der letzten Sendung genannt. Zoom stellt welche her. Olympus macht welche. Gibt es noch mehr Unternehmen, bei denen ich gucken sollte nach Field Recordern, die ich jetzt nicht präsent habe?
Also in der Einstiegsklasse sind Zoom, Tascam und Olympus eigentlich unschlagbar preislich, weil da bist du mit von 99 Euro angefangen bis knapp so 200 Euro bist du dabei. Das ist schon mal ein guter Start. Da gibt es diverse Geräte. Natürlich gibt es immer so die Lieblinge, ne? Also Zoom H4, das merkt man ja schon. Jeder kennt das Gerät. Irgendeiner hat das irgendwie. Es gibt dann ein Mittelklassefeld. Sony beispielsweise stellt professionelle Field Recorder her. Das mag man auch gar nicht so meinen. Roland, wie gesagt, hat diverse Geräte. Ich selbst habe bis vor kurzem noch einen Roland R44 gehabt. Das ist ein Vierspur Field Recorder gewesen. Der hat zwei eingebaute Mikrofone, aber das ist so für einen Mitschnitt von einer Konferenz vielleicht geeignet, aber für mich auch nicht. Aber hat vier...
Findest du? Das Ding hatten wir mal im Test. Das hatte sehr neutrale Mikrofone.
Ja, aber du hast das Problem der Griffgeräusche. Du musst diesen Riesenkasten dahin bringen, wo du aufnehmen willst. Da bist du nicht so ganz flexibel wie mit einem kleineren Handheld-Gerät, der wirklich also in der Hand liegt. Mhm. Also schon was anderes. Und ja, Tascam sagtest du schon, Sound Devices, das ist dann so die High-End-Klasse amerikanischer Hersteller. Der bietet sowohl so Kombination aus Mischpult und Recorder an, als natürlich nur reine Recorder, diese 7-Series, 702 und so weiter, 722 habe ich beispielsweise. Der hat eine Festplatte eingebaut, kann gleichzeitig Kompaktflash aufnehmen, hat absolut geile Preamps, also richtig hochwertig. Und das Ding siehst du übrigens auch bei vielen Leuten, die fürs Fernsehen arbeiten, den Ton machen in ihrer Tasche, in ihrer Porter Brace Tasche, übrigens auch eine absolut geile Taschenmarke, sehr hochwertige Taschen, absolut gut geeignet, sehr hochwertig. Und da siehst du sehr häufig ein Sound Devices, Recorder oder eine Mischpult-Kombination oder beides zusammen in einer Tasche. Also das nutzen die Profis. Nagra, alte bekannte Marke aus der Schweiz, früher Tonbandgeräte hergestellt, die auch beim Film und Fernsehen verwandt wurden oder im Hörfunkbereich. Die stellen jetzt auch digitale Rekorder her. Aiton ist noch ein weiterer Anbieter und Sexcom, aber die kennt kaum einer. Das sind so quasi Porsche, Lamborghini der Field-Recorder. Das sind Preisregionen, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber so Sound Devices, Tascam, Nagra, Roland, Sony, Zoom, also da gibt es wirklich eine Menge. Es gibt, wenn ich mich recht entsinne, keine oder nur wenig No-Name-Hersteller oder die für Zweit- oder Drittanbieter produzieren. Also da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Aber ich glaube, mit so einer Marke, die wir genannt haben, egal welche es ist und in welcher Preisklasse auch immer, liegt man eigentlich nie verkehrt.
Also ich muss zugeben, ich war skeptisch, als wir damals zur Musikmesse eben drüber gesprochen haben, ob wir für unsere Aufnahmen, die wir gemacht haben, tatsächlich in solche H6 reingehen wollten. Und da hieß es dann vom Vertrieb, ja, die Dinger klingen auch echt fantastisch und der Sound wird besser als das, was ihr an der Kamera selbst drin habt. Und ich dachte, ja, der denkt halt, oder dass der Vertrieb halt sowas wie DSLR-Kameras irgendwie im Hinterkopf hat. Wir haben ja hier so ein professionelles Gerät mit allem drum dran, mit auch guten Mikrofonvorverstärkern von Sony irgendwie. Aber tatsächlich war es so, dass die Klangqualität nochmal zugelegt hat. Also dieses Gerät damals, ich glaube 380 Euro oder sowas im Laden. Also durchaus bezahlbares Zeug, durchaus tolle Klangqualität. was da draußen am Markt ist, was mir eben noch eingefallen ist, Yamaha macht auch oder hat früher gemacht.
Ja,
das da gab es einen Pocket Track oder sowas hieß das Ding.
Ja.
Erinnere ich mich dunkel, auch schon 2-3 Jahre her. Hat sich der Markt hat sich ja schon ein bisschen verändert, was das angeht. Da gab es eine Zeit lang, gab es praktisch alle Monate einen neuen Field Record in irgendeiner Anweisung. In der Zwischenzeit ist man da ein bisschen zurückhaltender.
Ist ein bisschen abgeebbt. Ja, ja. In diese Phase, in diese Hochphase bin ich auch tatsächlich komplett reingekommen. Wenn man 4 Jahre zurückdenkt, 2010, das war so tatsächlich die Hochphase.
Der ein Tipp ist jetzt also praktisch zu sagen, okay, dieses Roland-Gerät meinetwegen, der R44, ist ein größeres Gerät. Also da braucht man schon eine kräftige Hand, um das dauerhaft zu halten. Ja, und das ist schon relativ, wie soll ich mir vorstellen? Vielleicht so eine halbe Milchtüte oder sowas ist das, ne? Oder erinnere ich mich daran falsch?
Das ist quadratisch, also der wiegt schon ein paar hundert Gramm. Das Ding kann man jetzt auch nicht so in der Hand halten und dann irgendwie, ne, wie so sein iPhone beispielsweise, sein Smartphone, das hält man nicht in der Hand und hält das dahin, wo ich aufnehmen möchte, sondern das ist wirklich ein Rekorder, den packe ich mir in eine Tasche oder lege mir den irgendwo hin, schließe da ein tolles Mikrofon an und das halte ich dann an meine Klangquelle und positioniere das Ganze. Also das ist, wie gesagt, eher so ein Rekorder, den ich am Mann habe sozusagen und direkt auch Zugriff habe auf die Lautstärke-Potis, um da entsprechend Lautstärke zu regeln von meinen Eingängen und dafür ist das gedacht.
Mhm. Und wenn ich jetzt eben entscheiden muss, welches kaufe ich mir, dann achte ich natürlich auf die Größe. Wenn ich es sehr portabel haben möchte, bringt mir so ein großes Ding nicht. Ist schon bei diesen 100, also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein 100-Euro-Gerät nehme und das mit einem 300-Euro-Gerät vergleiche oder mit einem 500-Euro, gibt es da klangliche Unterschiede? Was ist deine Erfahrung, was das angeht?
Oh, schwierig. Also man muss dazu sagen, viele Hersteller benutzen bei verschiedenen Geräten teilweise dieselben Kapseln. Oder zumindest hält sich so dieses Gerücht. Das wurde bisher nie zerstreut, wurde aber auch nie wirklich bestätigt. Was ich weiß zumindest vom Zoom H1 beispielsweise, dass der vom H4 dieselben Mikrofonkapseln verbaut hat. Und das ist wirklich, wenn man so will, ein absolut miniaturisierter H4N. Von Zoom und somit ist natürlich durchaus möglich, dass ich eine vernünftige Kapsel drin habe. Kann aber wiederum sein, dass man aufgrund des Platzes und des Preises natürlich an den Preamps, an dem Vorverstärker gespart hat, der an der Kapsel dranhängt und dort kann ich dann unter Umständen weniger aufdrehen, ohne dass ich also sofort wieder Rauschen höre. Also das Rauschen ist ein großes Problem. Das zieht sich aber wirklich bis in die Mittelklasse, fast schon in die gehobene Mittelklasse hinauf. Da muss man schon sehr viel mehr Geld investieren. Das ist wie mit den Mikrofon-Preamps beim Musik machen. Also da kann ich mir einen für 99 Euro hinstellen und einen für, was ich, 900. Da hört man schon den Unterschied und da ist mehr möglich. Aber so in den unteren Preissegment geben sich die Rekorder nicht wirklich viel. Ich war auch überrascht. Ich habe mal das krasse Beispiel genommen. Ich habe einen Nagra SD vor einigen Jahren mal getestet. Da kam mir gerade frisch raus. Das Gerät kostet neu 900 Euro. Habe ich gegen meinen Zoom H1 getestet. Beides quasi bei einem Gewitter draußen auf dem Balkon gestellt und einfach mal beides gleichzeitig laufen lassen. Und so im Nachgang muss ich sagen, mir hat die Aufnahme vom Zoom H1 besser gefallen. Ich kann es nicht sagen, woran es liegt. Das ist rein subjektiv. Ich war auch ehrlich gesagt vom Grundrauschen her eher enttäuscht, weil ich habe mir gedacht, naja, 900 Euro ist schon eine Menge Geld. Da kann ich was erwarten. Und gerade von so einem renommierten Hersteller aus der Schweiz habe ich mir mehr erhofft, muss ich sagen. War ich ein bisschen enttäuscht. Also das hat man aber auch durchweg auch mit dem Bediengeräusch bei den Geräten. Die sind alle absolut empfindlich. Sobald ich irgendwie mit dem Finger ein bisschen drüber reibe während der Aufnahme, das hörst du absolut laut. Da versuchen diverse Hersteller entkoppelte Kapseln, Gummiaufhängung am Rekorder dran. Sie versuchen alles Mögliche, aber haben es selten wirklich vernünftig hinbekommen. Das ist so mein Fazit nach den 4 Jahren. Da kann man sich aber recht gut mit Zubehör dann behelfen und das Problem lösen.
Okay, haben wir jetzt mal ein bisschen drüber gesprochen, welches Equipment oder in welchen Preisklassen man so ein bisschen schauen kann und wo die Sachen sind. Grundrauschen ist ein wichtiges Thema, aber da hatte ich jetzt bei den Sachen, die wir hier getestet haben, kann ich mich nicht entsinnen, dass irgendeiner bös aufgefallen wäre mit Grundrauschen. Der andere Punkt, und das ist jetzt so eine von diesen Stolperfallen, kommen wir mal zu diesen typischen Stolperfallen, die passieren, wenn ich da mal rausgehe. Und die eine, die tatsächlich ein echtes Problem ist, wie ich finde, sind diese Griffgeräusche. Die kriegst du nicht weg.
Ja.
Der einzige Trick, den ich jetzt noch kennen würde, ist, man nimmt ein Handtuch, macht das drumrum und greift dann das Handtuch an. Damit geht's. Nur dann komme ich wieder nicht an die Kontrollen.
Ja, und das sieht auch lustig aus. So Küchenhandtuch um den Rekorder rum am Flughafen. Also da sollte man schon was Vernünftiges kaufen. Also ich habe da einen Tipp bei meinem Zoom H1 beispielsweise. Das Problem ist auch da vorhanden. Ich habe mich da recht schnell beholfen, indem ich von Rykit die Portable Recorder Suspension gekauft habe. Das ist eine quasi elastische Aufhängung, die man so von Mikrofonen kennt, vom Studiomikrofon. Und da gibt es dann noch so einen weichen Griff noch mit dazu, den kann ich unten dran schrauben. Und kann ich quasi den Recorder oben drauf schrauben. Dieser Schraubverschluss ist so ähnlich wie bei einem Kamera- oder Fotostativ auch. Und dann schraube ich da den Recorder einfach oben drauf. Und dann, wenn ich noch einen Kopfhörer angeschlossen habe, gibt es noch eine Halterung, dass das Kabel durch diese Halterung durchgeht und Griffgeräusche am Kopfhörerkabel auch nicht übertragen werden, bis in den Recorder hinein. Diese kleine Halterung löst das Problem sofort und die habe ich echt lange benutzt und die kannst du für viele Recorder bis zu einer gewissen Größe und Gewicht kannst du das verwenden.
Was kostet sowas?
Ich glaube grob 80 Euro. Also das ist das Problem. Rikit ist ein professioneller Anbieter, so wie Sennheiser, Neumann und so weiter oder Sound Devices. Die spielen in einer anderen Region und da kostet auch das Zubehör wesentlich mehr Geld. Rikit ist aber renommierter Hersteller für Windschutzsysteme, also diese Blims, diese Windschutzkörbe, die man hat, wenn man so ein Richtrohrmikrofon oder so ein anderes externes Mikrofon verwendet, sollte man sowas verwenden. Und die stellen auch Windschutzsysteme insgesamt her, also
für Windschutz. Okay, jetzt weiß ich.
Für den Handheld gibt es auch Fernbedienungen.
Das wäre denkbar, du stellst das Ding oder schraubst es auf ein Kamerastativ, nimmst die Fernbedienung, gehst weg, ne, und dann drückst du auf Aufnahme, dann hast du da keine Probleme. Und also es gibt so vielerlei Möglichkeiten. Man kann sich auch selber was bauen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, do-it-yourself ist immer bis zu einem gewissen Grad okay. Und wenn man sich's nicht leisten kann, aber doch was machen möchte, dann ist es in Ordnung. Aber man wird irgendwann sehr schnell feststellen, okay, das bringt nichts, das Ding fällt dauernd auseinander, irgendwie die Gummihalterung mit den Einweggummis, keine Ahnung, das ist nicht vernünftig. Also man sollte schon ein bisschen Budget zur Seite legen und sagen, ich kaufe mir einen Recorder, ich kaufe mir einen guten Kopfhörer, vielleicht noch eine Halterung, eine vernünftige dazu, einen schönen Fellwindschutz von einem vernünftigen Hersteller. Nicht so die Dinger, die Oma mir gestrickt hat aus Wolle, die bringen auch nicht so wirklich, sind nicht ganz so effektiv. Aber auch da gibt es günstige Lösungen. Also da kann man bei eBay, Amazon und bei allen möglichen Online-Shops gucken, was es da so gibt.
Okay, was sind denn noch so Stolperfallen? Also typische Dinge, die einem erst im Nachhinein klar sind, die wir jetzt vielleicht unseren Hörern ersparen können.
Ja, also wir hatten, glaube ich, am letzten Mal ganz kurz darüber gesprochen, wenn ich Aufnahmen draußen mache, wie gehe ich da vor? Ne? Also wir hatten das Thema Location Scouting angesprochen. Also ich gucke mir vorher die Ortschaft an, wo ich aufnehmen möchte, im Idealfall. Halte mich an die Gesetze, achte Privatsphäre etc., suche mir einen möglichst menschenleeren Ort abseits von Städten, Straßen, Autobahnen aus. Also ich möchte das aufnehmen, dann ist das natürlich mein Ziel. Also Wind, wie gesagt, ist ein großes Problem. Gegen Wind kann ich auch was tun. Da gibt es den Schaumstoff-Windschutz, der ist häufig bei so normalen Mikrofonen mit dabei, bei vielen Rekordern ist er auch mit dabei. Der eignet sich aber wirklich nur für leichte Brisen oder für so Störgeräusche, wenn ich quasi in der Wohnung mit dem Rekorder irgendwie rumfuchtel, da bringt der noch was. Also ist eher für drinnen gedacht oder gegen so Pop-Sounds oder so starke S-Sounds, so ein bisschen, dass er das ein bisschen rausfiltert. Vernünftig ist aber ein Fellwindschutz, definitiv. Eine Dead Cat nennt sich das oder Softie, da gibt es diversesten Varianten, viele Hersteller, namhafte Hersteller, aber auch so ein paar No-Name-Hersteller, die das günstig produzieren. Es gibt da einen Hersteller auf Hawaii, glaube ich, war das. Da gibt es so ein paar kleine Anbieter, die stellen nur Fellwindschutzsysteme her und die sind ziemlich gut. Also da habe ich auch schon diverse Systeme getestet, kann ich also alles eigentlich empfehlen. Wichtig ist wirklich so ein Fellwindschutz, weil da bricht sich der Wind drin. Und was ich dann nur noch höre, ist eigentlich den Wind an sich, nicht dieses Pusten, was ich habe, wenn ich mich selber in Sturm oder Wind stelle, sondern einfach nur dieses Geräusch, dieses Tieffrequente und natürlich so ein gewisses Fauchen höre ich, aber ich habe nicht mehr dieses absolute Pusten, wie wenn ich mit einem Mikrofon einfach draußen in Sturm halte. Das ist ein Problem. Das kann ich übrigens auch lösen, wenn ich so ein Windschutzkorbsystem habe, mit so einem Fell oben drüber, wenn ich ein externes Mikrofon habe, mit einem externen Recorder. Mhm. Bediengeräusche hatten wir noch, auch für Mikrofone.
Die richtige Uhrzeit halt auserwählen. Hast du ja auch in der letzten Folge gesagt, man darf das auch nicht unterschätzen, dass Stadtgeräusche oder auch Landgeräusche, wenn irgendwo ein Auto fährt, also abends oder nachts sind natürlich weniger Menschen unterwegs oder es gibt dann andere Geräusche als tagsüber um 10 Uhr, wenn der Berufsverkehr irgendwie anfängt.
Richtig, genau. Also das Mikrofon hört immer grundsätzlich mehr als man selber. Davon muss man ausgehen. Da wird es ja vorhin so letztens auch gesagt, dass das Ohr quasi auch filtert. Ne? Und gerade wenn man es vielleicht so Stadtlärm gewöhnt ist, bin ich immer wieder überrascht, was die Leute unter Ruhe verstehen, wenn die dann mit mir in den Wald gehen und irgendwie drumherum fahren Autos und Autobahnen, Flugzeug und so weiter. Die haben noch nie einen leisen Wald oder eine leise Gegend gehört. Die sind das einfach nicht mehr gewohnt, die kennen das nicht. Da muss man schon höllisch aufpassen. Das kann man aber während der Aufnahme überprüfen. Dann nehme ich kurz was auf, höre mir das an. Und wenn ich merke, okay, das ist nicht der richtige Ort, dann wechsle ich den Ort, suche mir eine andere Zeit. Das ist auch ein Trial-Error einfach, ne? Also ein Versuchen und dann ist ein Fehlschlag, vielleicht klappt's, vielleicht ist was Geiles dabei. Vielleicht ist aus der 2-Stunden-Aufnahme eine 10-Minuten-Aufnahme geworden, die wirklich gut klingt. Solche Probleme habe ich natürlich. Also ich glaube, das sind auch somit die größten Probleme. Einfach Windprobleme, die Bediengeräusche am Rekorder und die Bedingungen, die Gegebenheiten am Ort, wo ich aufnehme. Und ansonsten, wenn ich es wirklich ruhig haben will, kann ich nur noch in so eine schalldichte Kabine gehen, in so einen schalltoten Raum und da irgendwie mir was zurecht basteln. Oder mitten in der Nacht aufnehmen. Funktioniert übrigens auch sehr gut.
Also, wir auch festgestellt haben, als wir Videos gedreht haben, eben auch mit einem Field Recorder oder auch die Field Recording Videos, die wir veröffentlicht haben, da ist es also tatsächlich so, dass eine der Sachen ist, diese Geräusche, die im Hintergrund stattfinden, da ist in meinem Take fährt hinten ein Fahrradfahrer vorbei. Den sieht man nicht auf der Kamera, aber man hört ihn. Ja, obwohl der ist gefühlt 10, 15 Meter weiter weg, fährt aber über so einen kleinen Kiesweg, also hört man das. Ist halt dann so, ne? Ich meine, das ist ein Video, das draußen spielt, dann kann auch ein Fahrradfahrer vorbeifahren. Ist jetzt nicht so dramatisch. Hätte ich jetzt eine Aufnahme, eine Atmo versucht, von dieser Wiese irgendwie aufzunehmen, wäre das ein größeres Problem geworden. Und die andere Sache, die mir aufgefallen ist, auch aus diesen Videos, die wir damals zur Musikmesse gemacht haben, das Einpegeln ist unheimlich wichtig. Wie gehe ich denn an das Einpegeln heran? Weil wenn da jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich nehme eine Atmo von der Wiese auf und hinten läuft das Wildschwein, das du letztes Mal irgendwie zitiert hattest, und das zerbricht einen Ast beim Drauftreten in 3 Meter Entfernung, das macht ja schon einen ziemlichen Pegel, eine ziemliche Pegelspitze.
Ja, also das ist vielleicht noch so ein Trick. Gute Rekorder haben eine Limiterfunktion, aber auch eine sehr gute Limiterfunktion, die auch wirklich was bringt und auch nicht den Klang beeinflusst. So ein Sound-Devices Limiter, den schalte ich ein, den werde ich niemals hören. So günstige Rekorder haben häufig das Problem mit ihrem Limiting, die versauen noch ein bisschen die Qualität der Aufnahme, weil sie quasi den Eingang herunterpegeln und dann digital wieder hochpegeln. Und da geht schon eine Menge bei verloren an Klangqualität. Man sollte schon vernünftig vorher einpegeln und auch wissen, was einen erwartet. Also wenn ich jetzt Silvester beispielsweise eine Atmo aufnehme, kann das schon sein, dass ich Probleme kriege, wenn ich ansonsten recht leise Atmosphäre habe und dann relativ hoch drehe. Dann kommt plötzlich eine Rakete vorbeigeflogen, so ein Heuler, zack, ist die Aufnahme versaut, weil übersteuert. Also so ein Limiter, ein guter Limiter kann da eine Menge retten. Ansonsten, ja, vernünftiges Pegeln und immer wieder nachregeln. Also wenn ihr so Fotos seht oder Videos von Leuten, die sowas tun oder im Fernsehbereich, die haben immer 1-2 Hände direkt am Regler, an ihrem Mischpult, an ihrem Rekorder, um zu pegeln und im Notfall runterzuziehen. Und ansonsten ist wichtig beim Einpegeln auch, also da streiten sich die Geister, wie man vernünftig einpegelt. Es gibt da so Richtwerte. Da gibt es viele Bücher zu dem Thema auch. Ein Buch, was ich empfehlen kann, ist von Paul Virostek, auch ein professioneller Field-Recordist, der im Sounddesign auch unterwegs ist. Der hat ein Field-Recording-Buch geschrieben. Der hat so ein paar Tipps gegeben, wo man einen Rekorder einpegelt, bei welcher Situation, also Atmosphären so bei minus 12 dB liegt man nicht verkehrt, weil das ist so minimalst recht gut von der Lautstärke her, aber ich habe noch nach oben hin Luft, wenn ich jetzt, ein Auto vorbeifährt beispielsweise, was ja deutlich lauter ist als so die Grundatmosphäre, da habe ich noch ein bisschen Headroom, wenn man so möchte. Aber das muss man einfach probieren und versuchen. Ich pege auch meist so ein, dass ich möglichst, also ich mache mal so einen AB-Vergleich, ein Ohrhörer oder eine Kopfhörerseite lasse ich weg und höre quasi direkt den Originalklang, die Originalklangquelle, und auf der anderen Seite höre ich also das, was ich aufnehme, und gucke, dass ich so Pi mal Daumen etwa gleich auf bin mit der Lautstärke, wo ich meine, das ist realistisch. Wenn ich es anhöre, dann klingt es auch so, wie es jetzt war quasi in dem Moment. Es gibt noch einen anderen Geheimtrick, den ich irgendwo mal aufgeschnappt habe. Ich glaube, Chris Watson war das, auch ein bekannter Field Recordist aus England. Der hat, meine ich, voraufgenommene Pegeltöne bei 0 dB auf seiner SD-Karte beispielsweise. Die spielt er in dem Rekorder kurz ab und pegelt dann seinen Kopfhörer ein, dass es so gerade erträglich ist und vernünftig ist. Dann hat er so quasi eine Referenzlautstärke, wenn man so möchte, 0 dB. Und dann, das klingt auch gut so von der Lautstärke her. Und dann fange ich an, das Mikrofon einzupegeln. Und diese Kette soll relativ gut sein. Ich habe mich da bisher auch ab und zu mal dran gehalten und fahre damit recht gut. Aber das ist, wie gesagt, das muss jetzt nicht die ultimative Lösung sein zum Einpegeln. Das ist eine Variante. Ansonsten natürlich so viel Pegel wie möglich, aber nicht zu stark verstärken auf alle Fälle, weil dann fängt es auch irgendwann das Rauschen an und dann klingt es auch, finde ich, unnatürlich, weil dann viele Preamps sich merkwürdig verhalten bei hohen Werten. Teilweise klingt es verzerrt, übersteuert oder wie gesagt verrauscht. Und das kann häufig zum Problem werden. Dann lieber ein bisschen leise aufnehmen. Aber nicht zu leise, weil ich sag mal so, ich kann nicht hinterher irgendwie einen Pegel haben, der irgendwie fast unhörbar ist. Und dann kommen wir vielleicht auch zur Nachbearbeitung. Dann ziehe ich den rauf mit einem, was ich normalisieren oder im schlimmsten Fall mit einem Kompressor. Das sollte man gar nicht machen. Und dann zieht man das Ding auf 0 dB hoch. Ich meine, das klingt absolut unrealistisch. Das müsst ihr mal einfach mal probieren. Es klingt einfach scheußlich. Also wenn es gewünscht ist als Sounddesign, dann ja, natürlich kann man das tun. Aber wenn man ein vernünftiges Feedback machen möchte, gerade so Naturaufnahmen, dann möchte ich es ja so haben, wie es in der Natur klingt.
Und da kommt im Übrigen auch ein Aspekt, den wir vielleicht noch nicht richtig rausgekehrt haben im Vorfeld, und zwar beim Kauf kann man darauf achten, wie hoch die Auflösung ist, die diese Teile bieten. Wenn die sollten 24-Bit mitbringen, also wer wirklich in die Natur raus möchte, weil wenn 24-Bit an Auflösungen hast in den Wandlern, dann kannst du halt hergehen und tatsächlich bei minus 10 dB oder auch bei minus 14 oder 15 dB einpegeln, ohne einen Qualitätsverlust in Kauf nehmen zu müssen. Das ist bei 16-Bit nämlich nicht der Fall. Das ist wie bei Audio-Interfaces. Ja, wir haben jetzt eine ganze Menge schon gehört. Typische Stolperfallen hatten wir jetzt gerade. Hast du noch eine Stolperfall? Weil sonst würde ich mich dazu übergehen, mal die Fragen aus dem Chat.
Nein, nicht wirklich, nein. Also ich hätte jetzt noch Informationen, woher das Field Recording überhaupt herkommt. Ansonsten, also wir haben eigentlich schon über die wichtigsten Stolpersteine gesprochen und ansonsten bei den Recordern ist es so, guckt sie euch an, probiert sie aus. Die Musikmesse ist ideal, um mal wirklich hands-on zu machen, bei den ganzen Herstellern Recorder auszuprobieren. Ist jetzt nicht vielleicht die ruhigste Umgebung, um mal zu gucken, was ist dort möglich, aber...
Man kann das Ding mal in die Hand nehmen und kann mal die Fertigkeit prüfen, weil
es
gibt nämlich bei billigen, die liegen halt einfach auch nicht so schön in der Hand, ne, und sind vielleicht ein bisschen schlecht verarbeitet. Ich will jetzt keine Marke nennen, aber es gibt da so...
Da knarzt es schon, wenn man das Ding anguckt. Ja, ja, das ist, das gibt es, ja. Also angucken, ausprobieren und ansonsten zum Fachhändler gehen vor Ort, wenn der solche Geräte hat. Und das haben eigentlich viele Fachhändler mittlerweile, die so größeres Sortiment oder gerade so Studio-Equipment haben. Die haben bestimmt ein, zwei Field-Recorder und dann probiert man es aus oder man hört sich um auf zahlreichen Online-Magazinen wie bei Delamar oder Fieldrecording.de. Da gibt es immer mal einen Test zu so einem Gerät. Und dann guckt man einfach oder hört sich in Foren um, was haben andere Leute an Geräten. Vielleicht hat doch jemand mal eins zum Verleihen. Ja, so, irgendwann kommt man an das passende Gerät. Oder im Notfall, man probiert sich aus, einmal von unten nach oben, so wie ich das gemacht habe, und landet dann irgendwann bei dem, ja, quasi bei dem Mercedes, sage ich mal, um es zu versinnbildlichen dann auch, ne?
Okay, kommen wir zu den Fragen aus dem Chat. Und da habe ich hier eine von Disembrace, der fragt, wie sieht die Weiterbearbeitung der Aufnahme aus? Also was machst du, wenn du die Aufnahme gemacht hast? Wie kriegst du die in den Computer, beziehungsweise was machst du dann damit?
Ja, ich mache möglichst wenig damit, ehrlich gesagt. Also ich mache ja kein Sounddesign oder ich benutze es nicht für irgendwelche zum Instrumente bauen in Kontakt oder so, sondern wenn ich jetzt so eine Naturaufnahme mache, ich höre sie mir einmal komplett an. Also von vorne bis hinten wirklich, im Notfall sind das eben halt 2 Stunden, wie in dem Beispiel mit der Morgenstimmung vom letzten Podcast, und höre, ob da nicht irgendwo was zu hören ist. Also bei meiner Aufnahme war am Anfang die U-Bahn zu hören, die erste, die morgens losgefahren ist, und das waren mehrere Kilometer Entfernung. Da muss ich gucken, kann ich das rausschneiden? Ganz am Anfang, also zwischendrin schneiden, ist eigentlich nahezu unmöglich bei einer durchgehenden Atmosphäre. Da muss ich schon viel mit Crossfading und so arbeiten, viel tricksen, das ist schwierig. Also meist ist es Schnibbelarbeit tatsächlich. Wenn ich eine Aufnahme zu leise aufgenommen habe, versuche ich sie ein bisschen hochzupegeln durch Normalisieren. Das ist so noch der harmlosere Prozess. Da nehme ich jetzt auch nicht immer 0 dB, also so volle Lautstärke sozusagen, sondern ich nehme so Referenz, so minus 12 oder so. Ich probiere mich da durch. Also es, wie gesagt, es gibt da kein ultimatives Rezept. Ich lade es als Wavefile hoch, 192 Kilohertz, 24 Bit. Das ist das Maximalste, was mein Recorder kann und Geräte überhaupt aktuell können. Und lade das File so hoch, wie es ist. Und hoffe, dass es dann bei Soundcloud einigermaßen gut ankommt. So manches Mal gerade so harsche Frequenzen, so Obertöne, so, die klingen häufig sehr schwierig. Das hat wohl irgendwie mit der Umrechnung dort zu tun. Und ja, aber ich versuche so den Pegel, wie gesagt, im Grunde, man kann sehr viel beim Field Recording retten, wenn man vernünftiges Equipment hat und von vornherein richtig laut genug pegelt, dann braucht man eigentlich kaum noch was machen.
Wir sind wieder sehr fortgeschritten in der Zeit. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Sebastian, dass du hierher gekommen bist und mit uns auch diese zweite Sendung noch gemacht hast.
Gerne. Sehr interessant alles, ja, auf jeden Fall. wie man an meinem Hinzukommen merkt, ja.
An einem Hinzukommen, genau. Also, das war Sebastian Thies Hinrichsen von fieldrecording.de. Herzlichen Dank.
Ja, bitte.
Die bezaubernde Maria Kimberly Hühn.
Ja, eine gesegnete Nachtruhe wünsche ich.
Der heute weniger böse Matthias Müller.
Ciao.
Mein Name ist Carlos Sansegundo, das war der Delamar Podcast und ich verabschiede mich mit meiner Erkenntnis der Woche. Positive Gedanken sind der Beginn einer wunderbaren Realität. In diesem Sinne, bis kommende Woche.
Delamar, Musify Your Life.